Ja, guten Morgen auch von meiner Seite aus. Meine Frau und ich freuen uns immer, wenn wir hier mit euch zusammen sein können, Gemeinschaft haben, uns wiedersehen. Und ich bleibe dieser Gemeinde ja eng verbunden und habe ja hier auch lange Zeit gelebt oben drüber und bin immer wieder auch gerne hier. Ja, das Thema Salz der Erde, Licht der Welt, sehr bekanntes. Ich habe nochmal mit meiner Frau vorher gesprochen und war tatsächlich nicht ganz sicher, ob ich es vielleicht sogar vor Jahren hier auch schon mal thematisiert habe. Trotzdem habe ich mich dafür entschieden, weil ihr werdet so im Laufe der Predigt auch noch ein bisschen mehr erfahren, weil doch verschiedene Dinge, die in letzter Zeit passiert sind, denen ich teilweise persönlich zu tun hatte, aber auch teilweise so das Weltgeschehen betrifft, mich irgendwie in diese Richtung geführt haben. Und ich glaube, das ist einer dieser Texte, auf den es sich auch lohnt, sich immer wieder neu zurückzubesinnen. Es geht hier in diesen Versen um unsere Identität als Christen, um unsere Identität als Gemeinde Jesu. Und man könnte auch sagen, und das ist auch ein Ziel dieser Predigt heute Morgen, es geht auch um ein christusgemäßes Selbstbewusstsein, wenn man das so nennen will, der Gemeinde Jesu. Es geht darum, dass wir, und ich glaube, das haben wir gerade in Europa ganz, ganz dringend nötig, ein christusgemäßes Selbstbewusstsein entwickeln. Diese Welt und auch Europa braucht Licht und sie braucht Salz. Und die öffentliche Debatte spiegelt das nicht unbedingt immer wider und der Zustand der Gemeinde, der Zustand der Kirche auch oft nicht, aber es wird so dringend wie vielleicht nie zuvor gebraucht, dass Christen sich dessen bewusst werden, dass sie Salz der Erde und Licht der Welt sind. Lasst uns zu Anfang den Text gemeinsam noch einmal lesen, wir können dazu noch einmal aufstehen und ich möchte, um den Kontext mit zu berücksichtigen, von Vers 1 in Kapitel 5 anfangen, Matthäus 5, Kapitel 1, Vers 1, weil dort die Seligpreisungen stehen und die uns schon einen guten, wichtigen Hinweis geben, wer denn Salz und wer Licht der Welt ist. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ich weiß, ich muss ein bisschen weiter weg. Okay. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man es salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Soweit das Wort Gottes, wir können uns wieder setzen. Lebib Madanat ist der Leiter der Bibelgesellschaft im Gazastreifen. Der eine oder andere wird von ihm schon mal gehört haben, von euch im Zusammenhang mit Open Doors und den Berichten dort. Und Für mich sind die Botschaften, die er so rüberbringt, die Predigten, gibt leider nicht so viele verfügbar im Internet, aber immer wieder eine ganz, ganz große Herausforderung und Ermutigung. Madanat lebt mitten in einem Gebiet, sehr umkämpften Gebiet, vielleicht weltpolitisch dem bedeutendsten Gebiet, dem Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Er selber ist als Palästinenser, also von Geburt ein Palästinenser, und er lebt derzeit in Jerusalem, ist sowohl Anfeindungen natürlich zunehmend, wie wir zuletzt immer wieder gehört haben, von orthodoxen, ultraorthodoxen Juden ausgesetzt, wie von Islamisten, wie von der Hamas im Gazastreifen, wo ja auch der Leiter des Bibelladens dort vor einigen Jahren umgebracht worden ist. Und Labib Madanat hat in einer seiner letzten Botschaften, einer jüngsten Botschaften, Folgendes gesagt. Und ich glaube, das führt uns gut zu dem Text weiterhin, zu dem Fokus dieses Textes. Er sagt, wir fragen viel zu oft, auch wir Christen im Westen, angesichts der zunehmenden Verfolgung, auch in der islamischen Welt, gibt es eine Zukunft für die Christen, gibt es eine Zukunft für die Kirche im Mittleren Osten, in der islamischen Welt, in den islamischen Ländern? Angesichts der Vertreibung, der Verfolgung, vor allem wenn wir an den Irak denken, wenn wir aber auch an die Entwicklungen im Libanon denken, an die Entwicklung in Syrien. Viele Länder, auch Ägypten, wenn man die Geschichte sich anschaut, wo ja ursprünglich christliche Länder, die zunehmend islamisiert wurden, meist durch eine Form des indirekten Zwangs, durch fortwährende und systematische Diskriminierung. Als Bürger zweiter Klasse und dann teilweise auch in den letzten Jahren im Irak auch durch rohe Gewalt. Gibt es eine Zukunft für die christliche Kirche in der islamischen Welt? Und Labib Madanat sagt, wir müssen anders fragen. Gibt es eine Zukunft für die islamische Welt ohne die Kirche? Gibt es eine Zukunft für die islamische Welt, für den Mittleren Osten, für Syrien, für den Irak, für Ägypten? Ohne die Christen. Gibt es eine Zukunft? Können wir fragen auch für Europa? Nicht gibt es für uns eine schöne, gute, einfache, bequeme Zukunft hier in Europa, sondern gibt es für Europa eine Zukunft ohne die christliche Kirche, ohne das Salz der Erde, ohne das Licht der Welt? Das finde ich interessant, mal so einen Perspektivwechsel vorzunehmen. Heißt natürlich nicht, und da müssen wir natürlich auch vorsichtig sein, die wir noch in doch relativ oder sehr eigentlich vollkommen absolut großer Sicherheit und auch im Wohlstand und in einer doch weitestgehend funktionierenden Demokratie und einem Rechtsstaat leben, müssen wir sehr vorsichtig sein. Aber die Frage einfach mal umzudrehen, nicht nur, Labib nennt das, den Survival-Modus einzuschalten, können wir überleben, werden wir überleben, wird es uns gut gehen, sondern zu fragen, welche Aufgabe haben wir in dieser Situation? Was sind wir für die Welt? Was sind wir Christen für Europa? Was sind unsere Geschwister für die islamischen Länder, in denen natürlich, das ist gar keine Frage, ich habe selbst einen Freund in Syrien, der derzeit in Aleppo lebt, wohl der vielleicht umkämpftesten Stadt mit der größten Anarchie derzeit und Unsicherheit für Leib und Leben. Da ist es nicht einfach, nicht im Survival-Modus zu leben und diese Frage wirklich zu stellen. Bin ich Salz der Erde, Licht der Welt jetzt hier in dieser Situation? Aber dieser Text regt uns zu dieser Frage an. Ich werde später nochmal auf Europa näher eingehen. Ihr seid das Salz der Erde, das heißt, das, was vorher dort steht in den Seligpreisungen, ist sozusagen die Beschreibung derer, die Salz der Erde sind. Und wahrscheinlich unterschätzen wir oft beides. Also wir unterschätzen, dass wir Salz der Erde sind, Licht der Welt, wenn wir Christus nachfolgen, wenn Christus in uns lebt. Aber vielleicht haben wir auch natürlicherweise durch unsere Tendenz, durch unsere ja, Suche nach einem doch immer einfacheren Leben, bequemeren Leben. Auch manchmal die irrige Vorstellung, dass Christsein eben vor allem bedeutet Sicherheit, vielleicht sogar Wohlstand, Gegenwind, Rückenwind zu haben und dass schön alles bergauf geht und die Sonne scheint. Und die Seligpreisungen belehren uns da eines Besseren. Sie sagen, selig sind die, die Durst haben, die Hunger und Durst haben nach der Gerechtigkeit. Selig die Sanftmütigen, selig die, die sich ihrer eigenen Schwachheit, ihrer eigenen Armut geistlich bewusst sind. Manchmal hilft es uns zu verstehen, was gemeint ist, wenn wir genau das Gegenteil uns vorstellen. Im Grunde sagt Jesus damit ja auch, unglücklich sind die, die eben sich selbst geistlich für reich halten oder vielleicht für besser als andere Christen oder die auch auf die vermeintlich oder tatsächlich gottlose Umwelt um sie herum herunterblicken, herabblicken. Unglücklich sind die Hartherzigen, unglücklich sind die, die satt geworden sind in dieser Welt, die keinen Durst mehr haben nach Gerechtigkeit. Unglücklich sind die Streitsüchtigen. Unglücklich sind auch die, die jeder Konfrontation um der Gerechtigkeit willen aus dem Weg gehen. Und genau die spricht Jesus an. Er sagt, ihr, die ihr in solche Situationen kommt, seid das Salz der Erde. Die Jünger damals hatten ja auch, das finde ich immer wieder interessant, wenn man so Worte Jesu liest, die Jünger haben ja auch ganz, ganz wenig erst verstanden. Und es hat ja unheimlich lange gedauert, bis sie begriffen haben, was mit einzelnen Worten Jesu gemeint ist. Vieles konnten sie noch gar nicht so richtig verstehen. Und ich glaube, diese Seligpreisungen werden dazugehören. Denn wir merken ja, dass bis zum Ende, bis zur letzten Stunde Jesu eigentlich, bei den Jüngern immer noch so dieses Denken da ist, Jesus ist vielleicht gekommen, um mit uns gegen die Römer zu kämpfen, um hier auf Erden ein Reich aufzubauen, um hier auf Erden einen sichtbaren, greifbaren Sieg zu erringen. Ja, bis zuletzt war das ja... Manchmal hat man gedacht, jetzt haben sie es sozusagen verstanden und dann wäscht Jesus ihnen die Füße und... Viele dieser Begebenheiten und trotzdem wenig später lesen wir dann, dass sie darum streiten, wer der Größte ist und wer neben ihm sitzen wird. Also das heißt, wir merken auch bei ihnen, wie bei uns heute, ist ein Lernprozess und immer wieder fallen sie auch zurück in alte, weltliche oder natürliche, menschliche Denkmuster. Und dementsprechend ordnen sie auch Jesus und ihre Beziehung zu dem Herrn ein. Und ich glaube, sie werden erst nach und nach begriffen haben, was das eigentlich heißt. Oder ich denke auch, Petrus wird diese erste Seligpreisung erst sehr viel später so richtig begriffen haben. Glückselig seid ihr, die da geistlich arm sind. Ja, als er Jesus dreimal verraten hatte, ja, da wird er begriffen haben, dass er wirklich geistlich arm ist. Da wird er begriffen haben, dass er nicht der starke Mann ist, der Jesus nie verrät, der mit Jesus in den Tod geht, der mit ihm kämpft, der Einzige, der an seiner Seite bleibt, sondern da wird er begriffen haben, aus mir heraus allein ist überhaupt keine Salzkraft, keine Lichtkraft, ja, keine Strahlkraft. Ja. Das wird Petrus also dort auf jeden Fall viel tiefer begriffen haben und wahrscheinlich ist es in unserem eigenen Leben genauso und immer wieder so, dass wir viele Worte Jesu erst verstehen, wenn wir selbst durchleben oder in Situationen kommen, wo plötzlich das Wort viel besser auch hineinspricht. Und vielleicht werden Sie auch, ich habe so gedacht, wenn heute jemand werben will für und um eine Anhängerschaft werben will im religiösen Bereich, im politischen Bereich, der schreibt doch andere Dinge auf seine Flyer, auf seine Traktate, auf seine Werbeprospekte als diese Seligpreisungen. Ja, das klang alles für die Jünger wahrscheinlich auch nicht gerade so anziehend. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch. Aber Jesus sagt es ihnen so ganz offen und ganz ehrlich. Und ich denke, wenn wir auf die islamische Welt heute auch mitblicken während dieser Predigt, dann verstehen wir, warum das so eng miteinander verbunden ist. Die Verse 13 bis 16 und die Verse 1 bis 12. Ja, das ist nicht voneinander zu trennen. Die Gemeinde Jesu kann nicht Salz der Erde und Licht der Welt sein, wenn sie gleichzeitig nach umgekehrten, nach verkehrten Seligpreisungen leben möchte. Und das sage ich in allem Bewusstsein, das muss ich immer dazu sagen, dass ich noch nicht vieles, was ihr sicherlich und vieles vor allem auch, was verfolgte Christen derzeit erleben, nicht erlebt habe. Aber im Kleinen können wir, denke ich, alle oder auch im etwas Größeren das so auch nachvollziehen. Die Verse 1 bis 12 sind die Voraussetzung für die Verse 13 bis 16. Es heißt aber auch, und das ist wichtig hier, ihr seid das Salz der Erde. Es heißt nicht, ihr sollt das Salz der Erde werden oder werdet Salz, bemüht euch doch endlich Salz zu sein. Oder ihr habt Salz bei euch und es könnte einsetzen oder auch nicht, sondern ihr seid das Salz der Erde. Das heißt, Bonhoeffer hat es so gesagt, mit eurer ganzen Existenz. Ja, es geht nicht auch nur um die Botschaft, um die Worte, die wir weitergeben, sondern es geht um unsere ganze Existenz. In unserer ganzen Existenz, in unserem ganzen, mit unserer ganzen Persönlichkeit und unserem Charakter sind wir Salz der Erde. Vorausgesetzt, dass wir Christus in unser Leben aufgenommen haben, dass wir in ihm leben, in ihm wandeln und er in uns ist. Und jetzt sagt Jesus im Grunde, stellt er uns so ein Paradox vor Augen. Er sagt, wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Ja, er sagt, Christen sind Salz der Erde. Und wenn das Salz nicht mehr salzt, wozu soll man es dann gebrauchen? Und dann wird er sehr deutlich, sehr hart in seinen Worten. Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Also normalerweise kann Salz ja nicht salzlos werden. Deshalb sagen viele Ausleger, das ist einfach ein Paradox. Jesus wird sagen, es geht gar nicht. Wer mit mir lebt, wer mir nachfolgt, wer mein Jünger ist, wird Salz sein, wird im Bild des Lichtes und der Stadt auf dem Berg, wird auffallen, kann nicht verborgen bleiben. Andere sagen, ja, es könnte aber auch mit der damaligen Zeit zu tun haben, dass das könnte das Salz vom Toten Meer sein, das vermischt war mit Kalk oder anderen Materialien und dadurch tatsächlich, gerade wenn es dann noch mit Feuchtigkeit in Berührung kam und lange gelagert wurde, tatsächlich fade wurde. Also wie auch immer, die Warnung ist auf jeden Fall da, das Salz salzt und wenn es nicht mehr salzt, hat es keinen Sinn mehr, hat es keine Daseinsberechtigung eigentlich mehr. Und im übertragenen Sinne sagt Jesus, Christsein macht nur Sinn, wenn Christ drin ist, Christus drin ist. Und wenn Christus drin ist, dann ist es auch Salz, dann salzt es auch diese Erde. Und dann ist es auch Licht in der Finsternis dieser Welt. Und es ist interessant, dass manchmal Atheisten auch in unserem Land das deutlicher sehen als wir selbst. Ich habe ein sehr interessantes Interview gestern nochmal gelesen mit, ich glaube, es ist der Leiter der Giordano Bruno Stiftung, Humanistisch-Atheistische Union, Michael Schmidt-Salomon, und er wurde gefragt so zu den gesellschaftlichen Entwicklungen und dann spricht er in diesem Interview, was er dort gegeben hat, spricht er von den Scheinchristen. Ja, er sagt also, wenn man den Umfragen glaubt, dann gibt es in Deutschland allein in der evangelischen Kirche nur noch 23%, die überhaupt an einen personalen Gott glauben. Ja, und auch davon führt er dann weiter aus, glauben die wenigsten an den Gott, von dem die Bibel spricht. Ja, haben Probleme mit dem Bekenntnis, was offiziell zumindest auch die Kirche noch bekennt, bezeugt. Und er spricht also von Scheinchristen. Er sagt, das sind Christen, die noch Christen sind, aus teilweise politischen oder sozialen, wirtschaftlichen Gründen, weil sie sich's vielleicht in ihren Regionen auch gar nicht leisten können, auch beruflich gesehen, aus der Kirche auszutreten. Aber eigentlich stimmen sie mit dem Inhalt gar nicht mehr überein. Und was ich dann hochinteressant fand, dass er sagte, es führt dazu, dass es eine Verschärfung des religiösen Bekenntnisses auf der anderen Seite gibt. Er nennt dann die Evangelikalen. Und er äußert dann aber fast Verständnis für uns, indem er sagt, es macht doch keinen Sinn, von Erlösung zu sprechen, wenn der Teufel und die Sünde überhaupt nicht mehr zum Spiel antreten. Also er vergleicht es dann, es wäre so spannend wie ein Elfmeterschießen ohne gegnerische Mannschaft. Und es ist ein bisschen flapsig formuliert, aber das ist eigentlich ein sehr wahrer Punkt. Er sagt, es ist doch irgendwie ein Pseudochristentum, ein Scheinchristentum, wenn davon Erlösung gesprochen wird und die Menschen leugnen, dass es Sünde gibt. Wenn davon Befreiung gesprochen wird und die Menschen leugnen, dass es Bindung gibt. Ja, wenn davon von Errettung gesprochen wird und die Menschen leugnen, dass es Verlorensein gibt. Ja, wenn da vom Himmel und der ewigen Gemeinschaft mit Gott gesprochen wird, wenn geleugnet wird, dass es eine furchtbare Trennung von Gott geben kann, mit ewigen Konsequenzen. Ja, und ich finde es erstaunlich, dass ein Atheist, das, was ich zuletzt gesagt habe, war jetzt meine Ausgestaltung sozusagen, aber das mit dem Elfmeterschießen kommt von ihm, ja. Also, aber er hat einfach den Punkt erkannt, es macht keinen Sinn, dass wir Christen von Erlösung und Errettung, Befreiung sprechen, im Blick auf das Evangelium, auch überhaupt von froher Botschaft sprechen, wenn du genauso froh und frei und ungebunden sein kannst und errettet ohne Jesus. Ja, und wenn sozusagen es gar keine Alternative gibt. Und was dann allerdings auch erschreckend ist, andererseits aber auch für uns zeigt, wie wahr die Verse sind, 13 Vers 16, dass dieser selbe Mann, der so klar und deutlich das diagnostiziert, dann doch tatsächlich auf die Frage, also er wird gefragt als Atheist, auf die Frage, ob man in unserem Land sich zu wenig für Werte einsetzt, antwortet, ja. Ich befürchte, ja. Und dann frage ich mich und stehe davor und denke, der Mann setzt alles daran. Er war mit hinter diesen Atheistenbussen auch, mit federführend, setzt alles daran, dass immer weniger Menschen an Gott glauben und träumt von einer Welt und einem Glauben, einer Welt oder Weltanschauung ohne den Glauben an etwas Übernatürliches. Und dann sagt er, ich glaube, ja, wir setzen uns zu wenig für Werte ein. Und die Frage kam aufgrund des Islams, der Reporter hatte ihn halt gefragt, wie er diese Herausforderung sieht. Und er sagt, wir haben uns so an Scheinchristen und an Leitchristen gewöhnt, also Christ sein Leid, dass wir nicht mehr damit umgehen können, wenn Gläubige sich noch ernst nehmen selbst. Ja, und dann wird er eben gefragt, ja, müssen wir tatsächlich vielleicht drüber nachdenken, uns mehr für Werte einsetzen? Und er sagt, ja, wir haben tatsächlich erst langsam oder wir lernen erst langsam, wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Es ist nicht alles gleichgültig. Ja, und dann fragt man sich, wie will dieser Mann aber denn irgendwie unterscheiden zwischen Gut und Böse, zwischen dem, was wahr und was unwahr ist, was gültig und was nicht gültig ist, wenn er gerade jedem erzählt, der ihm über den Weg läuft, es gibt keinen Gott, es gibt keinen moralischen Gesetzgeber, es gibt keinen Wertestifter, es gibt keinen Maßstab, es gibt keine absolute Wahrheit, an der sich alles messen muss. Und da habe ich gedacht, als ich das so las, ja, das bestätigt einmal mehr Atheisten, die teilweise oder mittlerweile sehr, sehr vollmundig auftreten. Sie in jedem Fall haben keine Vision für Europa. Ja, mit ihnen, die sich leider ja politisch, formell zumindest durchgesetzt haben, es gibt keinen Gottesbezug in der EU-Verfassung mehr. Mit ihnen hat Europa keine Zukunft. Und vielleicht bringt es Gregor Gysi am besten zum Ausdruck, der gesagt hat, ich glaube selber nicht an Gott, aber ich habe Angst vor einer Welt, in der keiner mehr an Gott glaubt. Menschen, die Angst haben davor, dass jeder so glaubt wie sie. Ja, Menschen, die Angst vor ihrer eigenen Weltanschauung haben oder davor, dass sie umgesetzt wird. Wie widersprüchlich. Ja, aber wie sehr zeigt uns das auch, dass Christen gebraucht sind als Salz und als Licht der Welt. Allerdings sagen uns diese Verse auch, dass es sein kann, dass auf dem christlichen Glauben oder auf dem, was Christen tun und sagen, zu Recht herumgetreten wird. Wenn man manches liest, was auch zu Evangelikalismus und Fundamentalismus und so weiter in letzter Zeit veröffentlicht worden ist, dann muss man leider sagen, es ist natürlich sehr einseitig, es ist unausgewogen geschrieben, aber sie haben eben auch eine Menge Beispiele gefunden, die tatsächlich sehr bedauerlich sind. Ja, Äußerungsformen, Lebensformen, eine Art der Selbstdarstellung bei Christen, die tatsächlich lächerlich ist und den christlichen Glauben lächerlich darstellt nach außen. Und das ist vielleicht so ein Fall, wo man sagen muss, mit Jesus, ja, dann ist es zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und dass es von den Leuten zertreten wird. Deshalb ist gerade auch im Petrusbrief immer wieder auch Petrus bemüht, den Christen zu sagen, schaut, dass ihr nicht verfolgt oder bedrängt oder verspottet werdet, weil ihr tatsächlich böse handelt. Ja? Also achtet auf euer Leben, achtet auf euch selbst, dass ihr nicht durch das, was ihr tut, zu Recht Widerstand auf euch zieht. Ja, dass die Leute allen Grund haben, wegzuhören, wegzusehen oder auch vielleicht spöttisch da drauf zu blicken. Wenn eben Schein oder Leid Christentum da ist, statt wirklich substanzielles Christentum, in dem wirklich auch drinsteckt, was draufsteht. Jesus geht dann weiter und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und ich möchte da mal eine Stelle noch ergänzend zu lesen. Das klang in den Liedern schon an. Johannes 1, Vers 4 bis 9. Die uns deutlich macht, dass es hier von entscheidender Wichtigkeit ist, dass wir nicht meinen, wir sind es, die aus uns heraus scheinen, die aus uns heraus leuchten. Johannes 1, Vers 4 bis 9. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes, der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Also hier wird es deutlich gesagt in mehreren Versen, immer wieder von verschiedenen Seiten, das wahre Licht sind nicht wir, sondern ist der Herr Jesus selbst. Jesus Christus ist das wahre Licht. Und in ihm ist das Leben. Und dann heißt es so schön, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das Licht, Jesus, ist stärker als jede Finsternis. Und insofern können wir nur Licht sein, in dem Sinne, wie es Jesus hier beschreibt, ihr seid das Licht der Welt, wenn wir ihn scheinen lassen. Später heißt es dann auch ganz klar, so lasst euer Licht scheinen. Nicht so bemüht euch mal zu scheinen oder so scheint selbst, sondern so lasst es zu, dass Jesus in euch und durch euch scheint. Ich glaube, das ist so ein entscheidender Punkt in vielen anderen Bereichen auch. Wir haben das zum Beispiel auch bei Lasst euch versöhnen. Ja, das hat etwas Aktives, das ist aber auch passiv. Es geschieht uns. Wir müssen es zulassen. Ja, dieses Lasst euch versöhnen und lasst das Licht scheinen. Also es geht gar nicht um unsere Stärke, um unsere Weisheit, um unsere Gaben, um irgendwelche Qualitäten unsererseits, damit wir diese Aufgabe erfüllen können, die Jesus uns hier stellt. Sondern es ist eigentlich die uns geschenkte Identität, die wir einfach annehmen müssen, die wir zulassen müssen. Ihr seid das Licht der Welt. Also das heißt, ihr könnt gar nichts mehr dafür tun. Es ist euch geschenkt, aber ihr müsst es zulassen. Ihr müsst es zum Beispiel auch zulassen, dass das Licht euch erstmal durchleuchtet. Auch das klang in einigen Liedern an. Ihr müsst zulassen, dass nicht nur, und wir haben jetzt viel schon über Atheisten und über Europa und über Abwärtstrends gesprochen. Auch das ist erstmal wichtig, dass wir sehen, das Licht will zuallererst uns selbst und unsere Gedanken, unsere Gefühle, unser Innerstes durchleuchten. Und ich glaube auch, je mehr wir uns immer wieder durch dieses Licht durchleuchten lassen, desto mehr können wir auch nach außen hin scheinen. Wir werden das wahrscheinlich alle schon erlebt haben, dass da, wo wir mit unverarbeiteten Dingen oder Gefühlen, mit Bitterkeit vielleicht oder mit Zweifel, mit Sorgen und Ängsten uns herumschleppen und sie nicht durchleuchten lassen von Gott, von seinem Wort und seinem Geist, dass dort auch die Strahlkraft nach außen sehr schnell getrübt wird. Ist vielleicht wie so ein Scheffel oder ein Lampenschirm, der eben dann hässlich ist und auch das Licht nicht mehr so durchlässt. Ein Lampenschirm der Sorgen vielleicht, der Ängste, der Selbstgerechtigkeit. Und dann kann das Licht, das eigentlich rein und klar und hell ist, auch nicht mehr so in dieser Helligkeit und Klarheit nach außen dringen. Also dieses Licht muss zuallererst uns selbst durchleuchten, bevor es anderen Licht werden kann. An anderer Stelle sagt Jesus in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das sind wunderbare Verheißungen. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und ich glaube, es ist Zeit, auch für uns Christen in Europa und für uns Christen auch in Bonn und in unseren persönlichen Beziehungen, sozusagen in unserem Haus, später ist von dem Haus die Rede, von dem Licht, das den Leuten im Haus scheinen soll. Es ist Zeit, dass wir dieses Christusgemäße Selbstbewusstsein entwickeln und uns nicht verstecken. Ich merke das immer wieder auch in Gesprächen mit jungen Menschen. Ich habe eine meiner schönsten Einsätze jedes Jahr, das ist 4-mal im Jahr, bin ich in Berlin mit jungen Menschen zusammen, 100 jungen Menschen, die Führungspotenzial haben, von der Stiftung für christliche und politische Jugendbildung. Und wir sind dort zusammen, sprechen über Menschenwürde, über Lebensanfang und Lebensende, über kontroverse Debatten in unserem Land, über Islam und die Islamisierung, über christliche Identität unserer Gesellschaft. Und dann gibt es auch freiwillige Diskussionen am Abend, die dann oft auch richtig spät werden. Aber das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Und da merke ich immer wieder neu, gerade auch bei den jungen Menschen, wir müssen uns nicht schämen, dass wir noch an Licht und Finsternis glauben, an Gut und Böse, dass wir daran glauben, dass Menschen ohne Gott verloren gehen, aber dass sie mit Gott wirklich gerettet werden können, wirklich frei werden können, dass wirklich neues Leben durch Christus beginnt. Wir müssen uns dafür nicht schämen. Und ich glaube, dass es wirklich höchste Zeit ist, auch mit unseren Mitmenschen das Gespräch auch über Licht und Finsternis zu führen. Zwar leben wir in einer Zeit des Relativismus. Wir haben das gesehen bei Schmidt-Salomon, man kann sehr schnell sagen, alles ist relativ und damit Diskussionen aus dem Weg gehen und sich selbst die Freiheit herausnehmen zu tun und zu sagen und zu denken, was man will. Aber so zu leben, ist eine andere Frage. Der Einzelne kommt sehr schnell an seine Grenzen und merkt, es ist eben nicht alles gleichgültig und alles gleich gut. und die Gesellschaft natürlich auch. Und dann hat es schmerzliche Konsequenzen, wenn man plötzlich merkt, es gibt ja tatsächlich Böses, es gibt ja tatsächlich den Widersacher, es gibt ja tatsächlich Finsternis. Und dann sagt Jesus aber auch, und das ist die frohe Botschaft, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Die Zuhörer Jesu damals mögen vor allem an Jerusalem gedacht haben. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Von weitem sah man Jerusalem schon lange Zeit mit dem Tempel auf dem Tempelberg. Das war nicht zu verfehlen. Da konnte man nicht drüber hinwegsehen. Und so sagt Jesus, wie diese Stadt sichtbar ist, ob sie will oder nicht, so kann auch euer Leben nicht verborgen bleiben, wenn ihr in dem bleibt, was ich euch anvertraut habe. Wenn ihr in mir bleibt und ich in euch. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel. Was passiert, wenn man ein Licht unter einen Scheffel stellt? Es erstickt mit der Zeit. Es hat keinen Sauerstoff und es erstickt. Für mich auch immer wieder ein ganz wichtiges Bild dafür, dass wir die Begegnung, die Konfrontation auch brauchen. Ja, wir dürfen nicht unter uns bleiben, den Scheffel sozusagen der Selbstgerechtigkeit oder Selbstgenügsamkeit über unser christliches oder gemeindliches Leben stülpen, sondern wir brauchen auch die frische Luft. Wir sollen natürlich in der Gemeinde auftanken, wir sollen dort uns gegenseitig ermutigen, wir sollen uns ernähren aus Gottes Wort, aber dann brauchen wir auch die Begegnung an der frischen Luft mit denen, die diese Botschaft nicht kennen. Sonst ersticken wir. Oder, ja, es wird dann zu einem selbstbezogenen Christ sein, was letztlich dann ganz entgegen der Zielsetzung ist, die Jesus damit hatte. Licht war damals in einem palästinensischen Haus durchaus nicht so eine Selbstverständlichkeit, elektrische Selbstverständlichkeit, wenn man so will, wie heute. Tatsächlich hat man dort ja dann vielleicht oft nur eine Kerze gehabt und dann versammelten sich die Leute des Hauses um dieses Licht. Und dieses Licht gab dann die Wärme und das Licht, die Orientierung sozusagen für das ganze Haus. Und das macht uns vielleicht verständlicher, wie wesentlich, wie wichtig dieses Licht ist. Ohne dieses Licht war es zappenduster. Ohne dieses Licht war keine Orientierung möglich. Ohne dieses Licht war keine Wärme im Haus. Ohne dieses Licht war auch Gemeinschaft nicht mehr möglich. Man sah sich ja nicht mehr. Man konnte dann auch nicht wirklich Gemeinschaft miteinander haben. Und wenn Jesus dieses Bild im Kontext dieser Zeit verwendet, will er sagen, dieses Licht, was ihr, meine Kinder, meine Jünger seid, ist unersetzbar, ist nicht ersetzbar in dieser Welt. Wenn ihr geht, bleibt nur die Finsternis. Als Jesus in den Himmel hinaufgefahren ist, ist seine Gemeinde geblieben. Und er hat uns in vielen weiteren Ausführungen, vor allem vom Apostel Paulus, deutlich gemacht, wir sind jetzt der Leib Christi hier auf Erden. Das heißt, Christus war das Licht, als er hier auf der Erde wandelte. Und seitdem er in den Himmel hinaufgefahren ist, ist das Licht hier auf Erden, das zumindest sichtbare, greifbare Licht für die Menschen, der Leib Christi, das sind wir, die Glieder am Leibe Christi. Und dann sagt er, so lasst euer Licht nun leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Es geht nicht um uns. Es geht nicht darum, dass Menschen sagen, das ist ein sozial eingestellter Mensch oder ein guter Mensch, der Carsten, oder zumindest macht er mal gute Dinge oder dergleichen, sondern es geht darum, dass das Werke sind und ein Leben ist, wo die Menschen merken, er hat seine Kraft, er hat sein Ziel, er hat seinen Sinn woanders. Er ist ausgerichtet auf eine Zukunft, die ich nicht kenne. Er ist ausgerichtet im Sinne auch der Seligpreisung auf eine Gerechtigkeit, die diese Welt nicht kennt. Auf einen Frieden, den diese Welt nicht geben kann. Also das heißt, diese guten Werke sind eben auch wieder wie die Strahlkraft und die Salzkraft nichts, was wir aus uns heraus tun können, sondern wenn wir auch an Epheser 2 denken, es sind Werke, die der Herr schon für uns vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Werke, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und Werke, die letztlich nicht auf uns zeigen sollen, so wie bei Johannes dem Täufer, sondern es soll Zeugen von dem eigentlichen Licht, von der eigentlichen Quelle. Menschen sollen dadurch, Menschen, die sich von Gott abgewandt haben, wenn wir an Römer 1 denken, die sich von Gott abgewandt haben und die Gott ihren Gedanken überlassen hat, sollen sich wieder genau diesem Gott und diesem Vater im Himmel zuwenden, aufgrund dessen, was sie in unserem Leben sehen. Und dann werden sie unseren Vater im Himmel preisen. Und ich denke, eines dieser guten Werke, und damit möchte ich zum letzten Teil dieser Predigt kommen, was sind diese guten Werke, was können sie sein, gerade auch für uns heute in unserem Land, in unserer Gesellschaft, in unserem persönlichen Umfeld. Eines dieser guten Werke ist, dass wir einander lieben. Eines dieser guten Werke ist die Qualität unserer zwischenmenschlichen Beziehungen. Ist Gemeinde als ein Ort, in dem Menschen ja nicht in Konkurrenz, nicht in Rivalität zueinander leben, nicht übereinander lästern, nicht leeres Geschwätz, wie wir gehört haben, austauschen, sondern in der Menschen sich im Namen Jesu versammeln und lernen, zumindest lernen, mit den Augen Jesu einander zu sehen und auch ein Ort, an dem Menschen bereit sind, einander zu vergeben, wo sie schuldig aneinander werden, wo Vergebung gelebt wird, wo Bitterkeit abgelegt wird. Ein Ort auch, an dem Menschen über sich selbst hinausdenken und dann auch über sich selbst hinaus wachsen in einer zunehmend egoistischen und auch individualistischen Gesellschaft. Gute Werke heißt allerdings auch aus meiner Sicht, gerade in unserem heutigen gesellschaftlichen Kontext, auch öffentlich erkennbar für die Würde des Menschen einzutreten. Wir sehen das an verschiedenen Stellen, dass die Würde des Menschen als ein Kernbestandteil der biblischen Botschaft, dass jeder Mensch von seiner Geburt an ohne jede Vorleistung Würde von Gott verliehen bekommen hat. Eine unantastbare Würde aufgrund seiner Gottesebenbildlichkeit. Das wird in unserer Gesellschaft von verschiedenen Seiten ganz heftig angegriffen. Es ist der Einsatz zum Beispiel für das ungeborene Leben. Das ist für mich Licht in dieser Dunkelheit Europas, wenn Menschen sich heute aufmachen, sei es bei so einem Marsch für das Leben oder vor Abtreibungskliniken, Mahnwachen abhalten, wenn sie eintreten für das ungeborene Leben, das sich selbst nicht schützen kann, und Ja sagen, als Mütter, als werdende Mütter auch Ja sagen, auch zu einem Leben, das vielleicht Teile der Gesellschaft oder vor allem die politisch korrekt denkende, der politisch korrekt denkende Teil der Gesellschaft als unwertes Leben einkategorisiert, einstuft. Ja zum Leben. Ja auch zum Fremdling. Auch das ist Licht in der Dunkelheit. Ja zum Fremdling. Ich gerade in meiner Auseinandersetzung mit dem Islam, es ist für mich immer eine ganz, ganz wesentliche, wichtige Unterscheidung, die die Bibel macht. Ja, wir müssen sehr viel mehr aus meiner Sicht über den totalitären Ansatz des Islamismus sprechen in Europa. Wir müssen sehr viel deutlicher, sehr viel klarer davor warnen. Und wir müssen auch in Liebe Muslime, die dieser Ideologie anhängen, damit konfrontieren. Aber gleichzeitig, und da unterscheide ich mich dann von vielen islamkritischen Foren und von vielen Menschen, die den Hass auf den Islam auch gleichzeitig als einen Hass auf Muslime, auf Menschen verstehen. Gleichzeitig müssen wir den Menschen als einen Menschen, der im Ebenbild Gottes geschaffen ist, im Bilde Gottes geschaffen ist, achten und würdigen, respektieren, ernst nehmen. Natürlich auch mit seiner Verführbarkeit, mit seinem Radikalisierungspotenzial. Aber das beschränkt sich ja eben nicht nur auch in unserer Gesellschaft auf Muslime. Also das heißt, hier glaube ich, können wir Christen leuchten, wenn wir beides miteinander verbinden, wenn wir sachlich klar sind, auch in unserem Wahrheitsanspruch keine Abstriche machen und gleichzeitig das Ganze in Liebe lernen zu vermitteln, weiterzugeben. Dass wir nicht Kulturkämpfer sind, dass wir nicht nur vor dem Untergang des christlichen Abendlandes warnen und verbittert und mit eiserner Miene dort also kämpfen für ein etwas christlicheres Europa, sondern für mehr Christus in Europa. Und das mit Liebe und mit Empathie, ja, und mit Leidenschaft und mit Freude. Dann, glaube ich, wird vielleicht auch nicht ganz so schnell und ganz so viel mehr darauf rumgetrampelt. Ja, dieses Salz, was fade geworden ist, auf dem wird rumgetrampelt. Ein Christsein, was nur noch Scheinchristsein ist oder nur noch Kulturchristentum ist, auf dem wird rumgetrampelt. Aber ein Christsein, das wirklich von Christus erfüllt ist, was Liebe und Wahrheit zusammenbringt, Achtung vor der Würde jedes Menschen und zugleich ein Bewusstsein für Wahrheit und Unwahrheit, Licht und Finsternis, das wird vielleicht nicht ganz so schnell zertrampelt. Da werden wir, glaube ich, sehr oft und sehr viele ermutigende Erfahrungen auch machen, dass Menschen genau dieses Salz und dieses Licht sehr, sehr wertschätzen. Und ein letzter Punkt, den ich noch nennen will, bei den guten Werken. Es ist auch eine Welt der Schuldverschiebung, in der wir leben. Und das ist schön, dass wir als Christen auch leuchten können, nicht durch Fehlerlosigkeit, sondern dadurch, dass wir wissen und dass wir auch entsprechend leben, dass es einen Ort gibt, an dem wir Schuld abladen können. Dass es wirklich einen Ort gibt, an dem alle Schuld gesühnt worden ist. An dem einer, unser Herr Jesus Christus, sie alle getragen hat, alle auf sich genommen hat. Dass wir einer Welt, die Schuld verschiebt, sie versucht sie auch theoretisch, philosophisch aus dieser Welt wegzuerklären. Aber sie bleibt. Und die Schuldgefühle bleiben und die Unsicherheit und die Angst, die durch unverarbeitete Schuld und unvergebene Schuld entsteht. Es wird vielleicht nicht mehr Schuld und Sünde genannt, aber sie ist in der Welt. Und in einer Welt der Schuldverschiebung und der Schuldverdrängung können wir Christen leuchten. Vielleicht zuallererst sogar dadurch, dass wir unsere Schuld selbst abladen dort, wo sie abzuladen ist. Und dass wir dann der Welt auch den Weg nach Golgatha weisen, dorthin, wo man die Schuld abladen kann. In einer Welt der Schuldverschiebung dürfen wir verkündigen, dass Gott treu ist und dass Gott vergibt, wenn wir unsere Sünden bereuen und wenn wir sie bekennen und wenn wir die Vergebung, die der Herr Jesus für uns erwirkt hat, annehmen. Mit Freude, mit Dankbarkeit, mit Staunen. Und das nicht einmal in unserem Leben, sondern immer wieder neu. Vielleicht regt euch das an, weiter darüber nachzudenken. Ich hoffe, dass ich so manche Anstöße euch geben konnte. Der Herr hat mir, wie gesagt, das so aufs Herz gelegt, irgendwie angesichts der zunehmenden Verfolgung in der islamischen Welt, aber auch angesichts unseres Zustandes, des Zustandes unserer Gesellschaft in Europa, dass wir dieses christusgemäße Selbstbewusstsein nochmal so in den Blick nehmen. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Stellen wir unser Licht nicht unter den Scheffel. Wir haben das viel zu lange gemacht. Als Kirchen, Großkirchen haben wir es viel zu lange gemacht, aber wahrscheinlich auch wir alle selber in unterschiedlichem Maße in unserem eigenen Leben das Licht unter den Scheffel gestellt. ja, uns zu sehr mit uns selbst beschäftigt, uns einfach unterschätzt, auch die Botschaft, die wir haben, die Kraft dieser Botschaft unterschätzt. Und deshalb ist es höchste Zeit, dass wir aufwachen als Christen, auch gerade in Europa, und dass wir nicht fragen, nur aus voller Angst, gibt es eine Zukunft für uns in Europa? Werden wir sicher leben? Werden wir weiter im Wohlstand leben? Sondern fragen wir neu, wird es eine Zukunft oder kann es überhaupt eine Zukunft für Europa geben ohne uns? Ohne das Salz der Erde, ohne das Licht der Welt, und damit meinen wir letztlich ohne Christus. Lass uns eine Gebetsgemeinschaft haben und ich schließe dann diese Gebetsgemeinschaft ab.